mit Blick auf die Uhr, der Länge der Debatte, den Blick auf die Empore, und ich weiß, dass das interessiert, das Thema, rufe ich jetzt auf die Tagesordnungspunkte 12 und 13 Klimakrise, damit sie noch vor der Pause behandelt werden können, weil wir wissen, dass nach der Pause allgemein die Teilnahme auf der Empore schwindet. Ich rufe jetzt auf die beiden Tagesordnungspunkte. Ich bitte aber nochmal die Empore, weder Missfallens- noch Beifallskundgebung von der Empore auszumachen. So, Frau Hesse, Sie haben das Wort. Das Ding ist.
Sehr geehrter Herr Vorsteher, sehr geehrte Damen und Herren und sehr geehrte Gäste auf der Empore. Wir sägen an dem Ast, auf dem wir alle sitzen. Wir erleben die Anfänge der Auswirkung der Klimaerhitzung live und in Farbe. Wir spüren die heißen Sommer, erleben Starkregen vor der eigenen Haustür, sehen, dass Menschen an den Folgen von Hitze, Dürre und Unwetter in die Flucht getrieben werden und dabei sogar ums Leben kommen. Angesichts dieser krisenhaften Entwicklung des Weltklimas und der offenkundig ungenügenden Maßnahmen zur Eindämmung der Treibhausgasemissionen stehen doch auch wir in der Pflicht, alles Machbare zu unternehmen, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens überhaupt noch erreichen zu können. Das soll nun nicht den Eindruck erwecken, wir würden für den Bereich Umwelt und Klima wenig tun. Kassel ist unter Deutschlandstädten zweitplatzierter im Bereich Grünflächen. Und was die Zahl der Stadtbäume angeht, sind wir unter den Großstädten hessenweit führend. Noch. Denn gerade ihnen setzt die Trockenheit massiv zu. Deswegen ist es auch wichtig, dass demnächst die Grünsatzung kommt, die sich unter anderem mit den uns gestellten Anforderungen durch die Klimakrise beschäftigt. Und auch als Mitunterzeichner bei der Charta der Energiewende Nordhessen verfolgen wir das Ziel einer 100% erneuerbaren Energieversorgung in den Bereichen Strom, Wärme und Mobilität. Und auch wenn wir uns darüber bewusst sind, dass unsere Forderungen und Zielsetzungen in der Resolution nicht sofort das Klima in Kassel drastisch verändert, erwarten wir, dass der künftige Klimaschutzrat aus Wissenschaftlern, Verantwortlichen der Stadt und noch weiteren Ratgebern nachhaltige Maßnahmen erarbeitet, die uns dem Ziel der Klimaneutralität bis 2030 bedeutend näher bringen. Die gemeinsame Resolution, welche übrigens wichtige Forderungen aus dem Klimakrisenmaßnahmenpaket der Organisationen aufgreift, ermöglicht zusätzlich, dass alle Entscheidungen der kommunalen Selbstverwaltung auf die dargelegten Zielsetzungen hin überprüft werden müssen und somit verstärkt die Lösungen anzuwenden sind, die möglichst stark den Klima-, Umwelt- und Artenschutz berücksichtigen. Und das ist gut so, denn Klimaschutz beginnt doch nun mal in den Kommunen. Und wenn man das alles weiß, ist es nicht so recht nachvollziehbar, weshalb nicht alle Fraktionen diesen Weg gemeinsam mitgehen wollen. Obwohl, Moment mal, da war ja was. CDU Kassel, der Herr Lindner von der FDP. Na klar, Schule schwänzen fürs Klima geht natürlich gar nicht. Und Klimaschutz ist ja Sache für Profis. Und das sind doch absolut nicht nachvollziehbare, katastrophale Augen-zu- und Durcheinstellungen. Ohne Fridays for Future würden wir weltweit doch immer noch im Dornröschenschlaf verweilen und wahrscheinlich erst aufwachen, wenn die unwiderruflichen Kipppunkte eingetreten sind. Und trotz dieses Wissens, dass nicht mehr 5:12, nein, sondern längst 12:30 ist, fällt Deutschland beim aktuellen Klimaschutzindex von Platz 22 auf den 27. zurück. Kein Wunder, denn Deutschland ist immer noch einer der größten Verbraucher von Braunkohle. Und ja, auch wir in Kassel nutzen immer noch ein Kohlekraftwerk. Angeblich soll ja hier der Ausstieg 2028 erfolgen. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, muss schleunigst schneller gehen. Betonen möchte ich aber auch, wir müssen darauf achten, dass die Maßnahmen gegen die Klimakrise sozialverträglich umgesetzt werden. Denn es darf nicht zur politischen Aufgabe gehören, das eine gegen das andere auszuspielen. Im Gegenteil, wir müssen die zusätzlichen Herausforderungen annehmen und Modelle entwickeln, die sozial ausgewogen und ökologisch nachhaltig sind. Lassen Sie uns bitte trotz Hitze einen kühlen Kopf bewahren, kluge Rahmenbedingungen nutzen, auf nachhaltige Maßnahmen setzen und auch gerade mit Blick auf den Haushalt 2020 unbedingt mehr Mittel für den Bereich Klimaschutz und mehr Mittel für Bereich Personal in diesem Bereich bereitstellen, damit die zentralen Folgeanträge auch ernsthaft und qualitativ umgesetzt werden können. Die Zeit der Symbolpolitik muss hier ein Ende haben. Für mich ist diese Resolution kein Appell, sondern ein dringender Notfall.
Herr Völler.
Herr Vorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Fridays for Future ist auch im Kassel, im Rathaus in Kassel angekommen. Sie hält uns, meiner Generation, den Spiegel vor. Denen, die wie ich auch in den 80er und 90er Jahren gegen Atomkraft und für erneuerbare Energien auf die Straße gegangen sind und noch und doch anscheinend nicht genug getan haben gegen die Klimaveränderung und Zerstörung der Natur. Die Klimakrise, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist längst eine reale Bedrohung für unsere Zukunft. Und die, die heute auf die Straße gehen, werden die Leidtragenden des Klimawandels sein. Es ist 5:05, meine Damen und Herren, aber weder Beruhigungsformeln oder Bagatellisierungen noch eine Weltuntergangsstimmung bringen uns weiter. Ob nun Klimanotstand, Klimakrise oder Klimanotfall, um Begrifflichkeiten geht es nicht. Der Klimawandel ist sichtbar, fühlbar, messbar und er beschleunigt sich. Es geht darum, dass die Symbolpolitik hinaus endlich auf allen Ebenen mehr zu tun ist, um die globale Treibhausemission massiv zu reduzieren. Denn nur so werden wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius beschränken können und damit die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels vermeiden. Auch auf kommunaler Ebene können wir mehr tun, auch wenn uns bewusst ist, dass es eine globale gesellschaftliche Aufgabe ist und wir kommunal nur mit und in der Region agieren können. Mit dieser Resolution machen wir deutlich, meine Damen und Herren, dass wir bei allen Beschlüssen sowohl Auswirkungen auf das Klima als auch die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit besonders berücksichtigen wollen. Zudem sollen solche Maßnahmen Vorrang erhalten, die den Klimawandel und dessen Folgen abschwächen. Wir wollen eine nachhaltige und messbare Reduktion der CO2-Emissionen und wir setzen uns das Ziel, das haben wir uns vorgenommen, bis 2030 klimaneutral zu werden. Wir haben in Kassel mit dem Fraunhofer-Institut, dem IEE, dem DENET und den entsprechenden Fachbereichen der Universität hervorragende Experten, deren Expertise wir in einem Klimaschutzrat brauchen, um Teilziele, Maßnahmen und überprüfbare Indikatoren zu formulieren. Über die Fortschritte in den Klimaschutzbemühungen soll dann jährlich berichtet werden. Ich sage aber auch, die politischen Entscheidungen trifft die demokratisch gewählte und legitimierte Stadtverordnetenversammlung. Meine Damen und Herren, es geht darum, Klimaschutz eine größtmögliche Priorität zu geben, ohne andere wichtige Ziele für unsere Stadt auszublenden. Als Stadt allein können wir den Klimawandel nicht aufhalten. Wir dürfen aber nicht und können aber auch nicht abwarten, bis die Bundes-, die Landespolitik oder die Europäische Gemeinschaft konkrete Vorgaben machen. Wir werden deshalb das Radverkehrskonzept zügig und mit viel mehr Geld umsetzen. Wir werden den ÖPNV weiter ausbauen. Wir werden gemeinsam mit den städtischen Werken und den Bürgerenergiegenossenschaften 100% erneuerbare Energien in der Region erreichen. Wir setzen uns dafür ein, dass wir sobald wie möglich, und ich sage das hier auch, möglichst auch noch, wenn es technisch möglich ist, vor 2028 aus der Kohleverbrennung im Kraftwerk Dennhäuserstraße aussteigen. Wir werden eine energieeffiziente und klimagerechte Bau- und Stadtentwicklung vorantreiben. Wir werden die Maßnahmen der von uns beschlossenen Energiecharta und das Klimaschutzkonzept der Stadt Kassel weiter umsetzen. Meine Damen und Herren, uns, den Sozialdemokraten, ist bewusst, dass dieser Transformationsprozess Auswirkungen auf die sozialen und wirtschaftlichen Lebensbedingungen der Menschen hat. Ich bin davon überzeugt, dass wir unsere Ambitionen für mehr Klimaschutz nur glaubwürdig und erfolgreich verstärken können, wenn wir auch die Bürgerinnen und Bürger an dem Umbau beteiligen, die finanziell oder sozial davon negativ betroffen sind. Deshalb werden wir sicherstellen, dass die negativen sozialen und arbeitspolitischen Auswirkungen nicht einzelnen Bevölkerungsgruppen allein zu tragen haben. Dabei geht es nicht, die ökologischen und sozialen Fragen gegeneinander auszuspielen, denn sozial Schwache sind von der Klimaerhitzung stärker betroffen. In den Sommermonaten leiden in unserer Stadt besonders jene, die keine Wochenendhäuser am Land haben, die nicht in klimatisierten Wohnungen und nicht mit viel Grün zwischen den Villen leben. Deshalb werden wir bei unseren Maßnahmen auf einen gerechten und sozialen Ausgleich achten und darauf, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht überfordert werden. Meine Damen und Herren, mit dieser Resolution, ich bin beim letzten Satz, meine Damen und Herren, mit dieser Resolution zeigen wir, dass wir gemeinsam mit vielen anderen Städten in Deutschland mehr Engagement für den Klimaschutz einklagen. Wir werden damit auch ein Versprechen in unserer Stadt, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Stimmen Sie also für diesen geänderten Antrag von uns und der CDU.
Herr Ketschmann.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Meine Fraktion begrüßt es, dass es uns gelungen ist, uns auf einen gemeinsamen Antrag, wenigstens mit SPD, Bündnis 90 Grünen und Kasseler Linken zu einigen, in dem der Bedeutung der Klimakrise für das Überleben der menschlichen Zivilisation und auch im Besonderen unseres Zusammenlebens hier in unserer Stadt Rechnung getragen wird. Der Paradigmenwechsel, auch in der Kasseler Kommunalpolitik, der damit zum Ausdruck kommt, ist fundamental, wenn wir die Warnsignale ernst nehmen, die auch in unseren Breiten mittlerweile kaum zu übersehen sind. Wenn nicht sofort begonnen wird, die fossilen Treibhausgasemissionen massiv zu reduzieren, wird das Ziel der Pariser Weltklimakonferenz, die Erwärmung deutlich unter 2 Grad, möglichst unter 1,5 Grad zu halten, verfehlt. Und damit würde die Menschheit riskieren, eine irreversible, sich selbst beschleunigende, extreme Erwärmung auszulösen, die nicht mehr aufgehalten werden und die langfristig fast alles Leben auf unserem Planeten auslöschen kann. Die Klimakrise stellt schon heute eine humanitäre Katastrophe, insbesondere für die stark gefährdeten Menschen im globalen Süden, dar. Kriegerische Konflikte, Flucht, Vertreibung und Migration sind die Folge. Nur mit der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels lässt sich diese soziale Notlage begrenzen. Und diese lässt sich nur erreichen, wenn bis 2037 eine weltweite Klimaneutralität erreicht ist. Unübersehbar ist jedoch auch, dass die beginnende Klimakatastrophe grundlegend unser globales Wirtschaftssystem und die darauf begründete Lebensweise in Frage stellt. Denn wir kommen an einen Punkt, an dem deutlich wird, dass Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit Ziele sind, die unvereinbar sind mit einer kapitalistischen Ökonomie, die auf dem Zwang zum permanenten Wachstum sowie der Produktion und Distribution von Waren als Tauschwert und Selbstzweck basiert. Es stellt sich also grundlegend die Frage, wie wir leben, arbeiten, die Produktion und Reproduktion des materiellen Lebens organisieren können im Rahmen einer ressourcenschonenden Postwachstumsökonomie, deren Ziel die Befriedigung legitimer sozialer Bedürfnisse aller ist und nicht steigende Renditen für wenige. Auf der Ebene der Kasseler Kommunalpolitik ist uns wichtig, dass wir nicht bei Symbolpolitik stehen bleiben. Daher tragen wir einerseits den gemeinsamen Antrag mit, halten zugleich aber auch an unserem eigenen, weitergehenden Antrag fest, der ein konkretes Maßnahmenpaket und verbindliche Kontrollmechanismen zu seiner Umsetzung fordert. Auch die Stadt Kassel muss ihren Beitrag leisten und die im Stadtgebiet anfallenden Treibhausgasemissionen drastisch reduzieren. Die Einhaltung der Klimaziele kann nur dann gelingen, wenn alle Beteiligten wissen, welche Anstrengungen in ihrem Bereich zu leisten sind. Und daher müssen Sektorziele eine wichtige Stütze der kommunalen Klimaschutzbemühungen darstellen. Aber konkrete Reduktionsziele allein sind wirkungslos, wenn das Verfehlen dieser Ziele nicht sanktioniert wird. Bereits 1991 hat sich die Stadt Kassel dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2010 zu halbieren. Das integrierte Klimaschutzkonzept von 2012 sah dann wiederum vor, die Treibhausgasemissionen auf 2,5 Tonnen pro Jahr und Einwohner zu reduzieren. Und beide Ziele sind seit ihrer Verabschiedung weitgehend ignoriert worden. Daher brauchen wir verlässliche und wirksame Kontrollmechanismen. Wirksame Klimaschutzmaßnahmen manifestieren sich auch in einer einschneidenden Wende, unter anderem in der kommunalen Verkehrspolitik. Und dazu gehört für uns die Debatte um den deutlichen Ausbau des ÖPNV, verbunden mit dem Umstieg auf ein umlagefinanziertes System des Nulltarifs in Bus und Bahn, sowie dem massiven Ausbau des Radwegenetzes und die Zurückdrängung des motorisierten Individualverkehrs. Viele Maßnahmen, die in diese Richtung gehen, werden letztlich in der breiteren Debatte der Kommunalpolitik mit den neu entstehenden sozialen Bewegungen zu konkretisieren sein und sind deshalb nicht explizit Teil unseres Antrags. Ich halte sie gleichwohl für unvermeidlich, wenn man tatsächlich ernsthaft Auswege aus der klimapolitischen Sackgasse sucht, in der auch wir hier in Kassel uns befinden. Unser Antrag kommt nicht von ungefähr. Er greift die Forderungen auf, die von einem Bündnis von Initiativen, Gruppen und Bewegungen der Zivilgesellschaft in Kassel erarbeitet wurden. Dieses Bündnis besteht unter anderem aus Extinction Rebellion Kassel, Klimarecht Gerechtigkeit Kassel, Fridays for Future Kassel, Ratentscheid Kassel, Initiative Nahverkehr für alle, Divest Kassel, Greenpeace, BUND, Seebrücke, Sozialer Friedensdienst, Forum Gewerkschaften, Friedensforum etc. etc. Viele Menschen in dieser Stadt, junge und alte, Schülerinnen und Gewerkschafterinnen, Nahverkehrs- und Umweltaktivistinnen haben sich angesichts der Bedrohung durch den Klimakollaps auf einen gemeinsamen Weg gemacht, um breite gesellschaftliche Mehrheiten für einen radikalen Wandel in der lokalen Klimapolitik zu erreichen. Wir unterstützen diesen Weg und die vom Klimabündnis formulierten Ziele und Forderungen und rufen auch die anderen Fraktionen auf, diese nicht zu ignorieren. Die Zustimmung zu unserem Antrag wäre ein Schritt in diese Richtung. Danke.
Herr Nölke.
Herr Vorsteher, meine Damen und Herren, zunächst habe ich bereits starke Bedenken gegen die Begriffe wie Klimakrise und Klimanotstand. Mit diesem grünen Wording soll ganz bewusst oder im besten Fall fahrlässig eine dramatische Drohkulisse aufgebaut werden, was dann bei vielen anscheinend die gewünschte Wirkung nicht verfehlt. Kürzlich hat eine Praxisgemeinschaft von Neuroanalytikern aus New York der emotionalen Intensität der Klimadebatte mit Hirnstromkurven und Hautwiderstandsmessungen auf den Grund gegangen. Fazit: Der Begriff Klimawandel in unterschiedlichen Kontexten ließ die Probanden glattweg kalt, wohingegen Klimakrise und Umweltzerstörung sogar bei ökoskeptischen Republikanern schwitzende Hände verursachte. Und auch Greta hat die neue Sprachregelung eingefordert. Klimawandel sei zu schwach für das, was derzeit ökologisch mit dem Planeten passiert. Und sie will, dass wir in Panik geraten. Dabei wäre es ja gerade in einer Krise umso wichtiger, einen kühlen Kopf zu bewahren und eben nicht in Panik zu geraten. Manche finden die Ausrufung eines Klimanotstandes sicherlich gut. Geht es doch darum, die Gefahren des Klimawandels ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und Akzeptanz für notwendige, vielleicht auch radikale Gegenmaßnahmen zu erhalten. Aber die Frage muss erlaubt sein, ob die Proklamation eines Notstandes ohne unmittelbare Not wirklich politisch opportun ist. Rechtsstaatlich stellt ein Notstand für ein Gemeinwesen eine punktuelle, unvorhergesehene und höchst bedrohliche Ausnahmesituation dar, deren Bekämpfung die Verletzung von Bürgerrechten und die Schädigung von Menschen zugunsten der Abwehr einer größeren Gefahr in Kauf nimmt und legitimiert. Der Notstand, seine inhaltliche Bestimmung und die damit verbundenen Maßnahmen sind demokratiepolitisch deshalb zu Recht nicht unumstritten. In den 1960er Jahren wurde in der Bundesrepublik Deutschland Notstandsgesetze beschlossen und viele Menschen sind dagegen auf die Straße gegangen. Denn ein Notstand, der sich einer strengen Definition, einer engen Zeitbegrenzung und klaren Vorgaben, wie in der Ausnahmesituation zu verfahren sei, entzieht, birgt immer das Potenzial in sich, demokratische Legitimationen auszuhebeln und partikulare Machtinteressen zu bedienen. Heute gehen die Menschen auf die Straße, um den Notstand zu fordern. So ändern sich halt die Zeiten. Gerade aber, weil der Notstand für eine Demokratie einen Grenzbegriff darstellt, sollte man damit äußerst vorsichtig umgehen. Als Aufhänger für symbolische Aktionen wie heute bei diesem Antrag taugt er wenig. Insbesondere in Anbetracht des langfristigen Klimawandels und seiner unterschiedlichen Folgen verliert der Notstand als proklamierter Ausnahmezustand zudem jede unmittelbare Relevanz. Besonders absurd wird es dann noch, wenn Menschen vor ökologischen Katastrophen nach Europa fliehen wollen, dann aber hier bei uns ja der permanente Klimanotstand auf sie wartet. Da diese Menschen es besser wissen, dass es eben keinen Klimanotstand bei uns gibt, werden sie sich davon natürlich kaum abschrecken lassen. Und richtig bedenklich wird es dann, wenn die symbolische Ausrufung eines Klimanotstandes mehr sein soll als ein ökologischer Moralausweis. Denn die Rhetorik des Notstandes signalisiert ja, dass man es bei dem, was gegen die Krise unternommen werden sollte, mit Verfassung und Bürgerrechten nicht mehr so genau nehmen muss. Sollte dies der Fall sein, so bereitet man mentalitätsmäßig schon einmal den Boden für einen Autoritarismus der anderen Art, obwohl auf der anderen Seite gleichzeitig unermüdlich vor der Aushöhlung der Demokratie durch rechtspopulistische Tendenzen gewarnt wird. Und mit welcher Autorität bereits demonstriert wird, erkennt man daran, dass die jungen Weltenretter, verwöhnt vom ständigen Lob der Politik und Medien und felsenfest von der eigenen moralischen Unfehlbarkeit überzeugt, keinen Widerstand dulden. Den Kritikern sprechen die Klimaschützer kurzerhand ab, ebenfalls nur das Beste im Sinn zu haben. Wer widerspricht, will den Planeten brennen sehen. Wer zur Umsicht mahnt, riskiert die Zukunft. Wer es wagt, Kritik zu üben, den kümmert nicht das Überleben der Menschheit. Das alles erinnert schon an religiös-sektenhafte Züge. Es gibt eine weltumspannende Bedrohung, eine aus dem Nichts auftauchende Prophetin mit missionarischem Eifer und dann noch die unwissende Masse, die bekehrt werden muss oder andernfalls auf dem Scheiterhaufen verbrannt gehört. Natürlich klimaneutral mit CO2-Ausgleichszahlungen. Der leichtfertige Umgang mit Notstandsszenarien ist deshalb jedenfalls höchst fragwürdig. Als plakative Geste mag uns das ja als sympathischer, niedlicher Aktionismus erscheinen, passend zu den jugendbewegten Klimastreiks. Als Ausdruck eines politischen Bewusstseins aber offenbart sich darin eine fatale Unbedarftheit und allein deshalb ist dieser Antrag bereits abzulehnen. Es bedarf in unserer Demokratie keiner Notstandsklausel, um auf ökologische Gefahren rasch und effizient zu reagieren. Dass weltweit Schüler zum Protest motiviert werden, ist an sich eine gute Sache. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Denn das Versagen der Politik ist eklatant. Es klafft eine riesige Lücke zwischen den Klimazielen, die mit großer Geste in Paris 2015 verabschiedet wurden, und den konkreten Schritten, diese auch zu erreichen. Es mängelt dabei nicht an Moralpredigten, dass wir alle unseren Lebensstil ändern müssen, weg vom Auto zum Fahrrad, vom Fleisch zur Pflanzenkost, von der Plastiktüte zum Jutesack. Aber wie sich das konkret in Klimabilanz niederschlägt, bleibt dabei völlig offen. Deshalb lautet die Gretchenfrage, welch ein Wortspiel, wie retten wir unser Klima? Ja. Und auf die Frage gehe ich dann anschließend nochmal ein und melde mich gleich nochmal. Dann komme ich auch nochmal auf die Grünen zu sprechen. Das wird besonders Sie, Herr Mijatović, sicherlich auch freuen dann.
Herr Kortmann.
Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Wir haben ein Klimaproblem und in Kassel alleine werden wir es nicht lösen. Es ist ein globales Problem. Bis dahin, Frau Hesse, gebe ich Ihnen völlig recht. Aber alles andere, was danach von Ihnen und insbesondere auch vom Kollegen Völler gekommen ist, würde ich so zusammenfassen, wir haben mit dem vorherigen Tagesordnungspunkt den Landtagswahlkampf endlich begraben. Jetzt fangen wir an, machen Klientelpolitik und fangen den Kommunalwahlkampf an. Das, meine Damen und Herren, hilft weder der Klimaproblematik noch insgesamt der Situation weiter. Und wenn Sie hier meinen, Sie wollen etwas für Kassel tun, dann will ich nur mal sagen, tun Sie es doch. Sie haben eine Mehrheit, Sie setzen die Mehrheit auch größtmöglich und stärkstmöglich ein. Wer ist denn Eigentümer des Kraftwerks Kassel? Frage? Antwort können Sie sich selber geben. Oder drei andere Beispiele aus den letzten vergangenen drei Tagen. Gestern Morgen war ich bei der Feuerwehr. Tag der offenen Tür. Sehr schöne Veranstaltung. Was gab's? Plastikbecher. Vorgestern war ich in einer Kasseler Schule, meiner alten Schule, 150-jähriges Bestehen, ehemaligen Treffen. Catering. Was gab's? Pappbecher, Pappteller. Und zum Thema Mobilität. Meine Damen und Herren, Sie erzählen hier etwas Mobilität und alles ganz toll und es ist wunderbar und die Liniennetzreform hat wunderbar gewirkt. Solange wie ich am Freitagabend von einer Veranstaltung kommt, um kurz vor 8:30 eine fast 90 Minuten gebraucht habe, um zum Wolfsgraben nach Hause zu kommen, weil ich eben mit Bus und Bahn gefahren bin, ist die Liniennetzreform und alles, was damit zusammenhängt, mit Sicherheit nicht mobilitätsfördernd. Setzen Sie zwar in Ihrem eigenen Verantwortungsbereich an, tun Sie da, wo wir Entscheidungen treffen können, etwas und setzen Sie das um. Dann können Sie, machen wir, Sie haben es in der Hand, Kollege Hartmann, Sie haben es bisher nicht getan. Wenn Sie gewollt hätten und wenn Sie wollen würden, würden wir es auch umsetzen. Und zu den Antrag der Linken, das sind klientelbezogene Plattheiten. Das hilft uns überhaupt nicht weiter. Es bringt nichts und es löst die Problematik weder in Kassel, noch in der Region, noch in Hessen, noch in Deutschland, noch europaweit, noch in der Frage der globalen Situation. Helfen Sie dabei, setzen Sie die Probleme, die wir hier in Kassel haben, gehen Sie die Probleme, die wir hier in Kassel haben, an, setzen Sie dazu Lösungen ein und, meine Damen und Herren, das, Herr Mijatovic, hat mich vorhin sehr gewundert, Frau Hesse hat und ein anderer Kollege, nee, Kollege Völler, Entschuldigung, hat von dem Fraunhofer-Institut geschrieben. Wie Sie vorhin so nonchalant drüber hinweggegangen sind, auf der einen Seite den vorhandenen Sachverstand zu fordern, aber auf der anderen Seite zu sagen, das stimmen wir jetzt ab und den vorhandenen Sachverstand, den wir hier in dieser Stadt haben, von einer Person, die überall in Klimadiskussionen größte Anerkennung, größte Reputation und größte Kompetenz genießt, die so mit dem Federstrich zur Seite zu wischen und zu sagen, wir fangen ja jetzt erst einmal an und dann schauen wir mal. Meine Damen und Herren, wenn ich HNA wäre, würde ich titeln, Politik verkrellt Kompetenz im wissenschaftlichen Bereich. Vielen Dank.
Frau Bock.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mich gemeldet bei Herrn Nölke. Es wäre ja wirklich schön, wenn das alles nicht stimmen würde und wenn das alles nur Medienmache wäre. Es wäre wirklich schön, wenn der Amazonas gerade nicht brennen würde oder wenn die Gletscher nicht schmelzen würden. Ich finde sogar, Klimawende ist definitiv zu harmlos. Ich finde auch Krise zu harmlos, weil es nämlich so davon ausgeht, es gibt ein Auf und auch wieder ein Ab und eine Konjunktur. Wenn es darum geht, beim Klima, dann spricht man tatsächlich von der Klimakatastrophe und da sollten Sie vielleicht tatsächlich sich einfach mal auf wissenschaftliche Publikationen berufen. Und wenn Sie schon kritisieren, wie mit Wörtern, dass die eine Rolle in der Politik spielen, dann lesen Sie auch den Antrag, der vorliegt. Da steht nämlich nirgends Notstand. Da steht der Klimakrise entschieden begegnen und dann steht da nochmal Climate Emergency, aber es ist nicht von Notstandsmaßnahmen die Rede. Und damit komme ich auch zu dem zweiten Punkt, weil ich finde schon, dass was mich ein bisschen in dieser Diskussion stört, das ist immer noch ein bisschen zu selbstzufrieden. Ich finde es gut, dass es diese gemeinsame Resolution gibt. Deswegen tragen wir die auch mit. Aber sie kann nur ein Anfang sein für eine tatsächliche Veränderung. Und da kann man nicht sagen, wir arbeiten schon an der Grünsatzung, sondern wir müssen tatsächlich eine Kehrtwende in ganz vielen Bereichen machen. Was öfters angesprochen wurde, die Liniennetzreform, das war kein Ausbau, das war für ganz viele ein Abbau, weil es darum ging, Geld einzusparen. Wir brauchen einen Ausbau des ÖPNV, wir brauchen die Fahrpreissenkung, Fahrradverkehr, wir brauchen den Ausbau. Alle sind uns einig. Aber wie viel ist einem das auch wert? Wenn dann immer noch Finanzvorbehalte an erster Stelle stehen, dann wird sich nichts ändern. Wir brauchen da wirklich ein radikales Umdenken, in welche Richtung es gehen wird. Jetzt wird immer groß die Energiewendecharta zitiert. Ich finde es wunderbar, dass die alle mitgetragen haben. Aber dann seien Sie auch so ehrlich zu sagen, was Sie daran nicht mitgetragen haben, nämlich eine klare Umsetzungsstrategie mit klaren Zielen, wie man diese Ziele auch erreicht. Und deswegen finde ich es gut, dass es diese Resolution gibt, aber nur, wenn sie ein Anfang ist. Und besonders wichtig wird sein, was in diesem Konzept steht, dass, wenn möglich, Anfang 2020, ich finde, um zu zeigen, dass es ernst gemeint ist, sollten Sie sich fest vornehmen, das noch 2019 zu zeigen, wenn da ganz klare jährliche Ziele drinstehen für die Sektoren. Daran wird sich's messen lassen und von daher auch nur alle, die dazu beigetragen haben, dass es überhaupt zu dieser Resolution kommt. Und es sind leider weniger die Leute, die hier in der Stadtverordnetenversammlung sind, sondern die ganzen Menschen draußen, die dieses Ultimatum gemacht haben, die permanent auf die Straße gehen, die Veranstaltungen gemacht haben, die auch dafür gesorgt haben, dass nochmal nachgebessert wurde an der Resolution. Traut nicht irgendwelchen Versprechen, guckt, was gemacht wird und bleibt so lange dran, bis tatsächlich umgesetzt wird. Und ein letzter Punkt zu Herrn Kortmann. 30 Sekunden habe ich noch, oder? Das reicht, Klientelpolitik. Wir haben gerade über Straßenausbaubeiträge entschieden. wir sind da in unserer Fraktion uneins, aber das ist trotzdem, es ist eine Klientel von den Hausbesitzern. Wie man dazu steht, das ist eine andere Diskussion. Beim Klima kann man jetzt echt nicht sagen, was für eine Klientel ist es. Wer braucht denn kein sauberes Wasser? Wer braucht denn keine saubere Luft? Wer braucht denn nicht ein Klima, wo doch auch gerade ältere Menschen sind die Ersten, die umkippen, wenn das Wetter zu heiß steigt? Das hat man auch die ganzen Zahlen. Wer braucht denn nicht Gesundheit? Also das betrifft tatsächlich alle und es ist kein Klientelthema.
Herr Berghaus.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Wenn wir uns heute anschauen, was wir beschließen, ist es eine Resolution. Und diese Resolution bringt mit sich ein paar konkrete Dinge und ein paar Dinge, die aufgeschrieben sind, auf die wir eigentlich keinen konkreten Einfluss haben. Und eine Sache, die ich herausheben möchte, damit beschließen, ist eine Verschärfung des Klimaziels, was wir erreichen wollen, nämlich auf eine Klimaneutralität bis 2030. Der frühere Stand war eine 100%ige erneuerbare Energieversorgung in den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr bis 2040. Also tatsächlich verschärfen wir dieses Ziel um 10 Jahre und das ist hochanspruchsvoll. Ich glaube, das ist noch anspruchsvoller, wenn man sich vor Augen hält, dass wir im Moment oder Stand 2017 bei 17% waren. Und Herr Getschmann hat es richtig gesagt, irgendwie die Diskussion um die Klimaschutzziele stammt aus der Zeit nach dem Kyoto-Protokoll und den 90ern, wo zum ersten Mal Ziele gesetzt worden sind. Wir haben 2012 einen Klimaschutzplan gemacht und wir sind jetzt bei 17%. Und wenn man sich zusätzlich nochmal vor Augen hält, dass wir in den nächsten 20 Jahren oder in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich auch weiterhin wirtschaftlich wachsen wollen in der Region, dann bedeutet das, dass damit auch der Energiebedarf wächst, weil wir haben es noch nicht geschafft, das wirtschaftliche Wachstum vom Energiebedarf zu entkoppeln. Und insofern verschärft sich dieses Ziel nochmal deutlich stärker. Und wenn wir es erreichen wollen, dann treffen wir heute Entscheidungen, die darüber entscheiden, ob wir das 2030 oder ob wir das 2040 erreichen wollen. Wenn wir heute einen Bus kaufen, der mit Diesel betrieben wird, dann wird der 2030 noch fahren. Und wenn wir diese Entscheidung heute treffen, dann werden wir halt dieses Ziel tatsächlich verfehlen. Und ich glaube, das muss uns allen tatsächlich nochmal bewusst sein, wie drastisch eigentlich dieses Ziel ist und was das für Konsequenzen in der tatsächlichen Umsetzung hat. Und insofern bin ich gespannt. Irgendwie, ich finde es gut, dass wir die Klimawirkung zukünftiger Beschlüsse dann mit evaluieren wollen und das bekannt sein muss. Aber ich bin gespannt, wie wir uns dann verhalten werden, wenn dann da steht, es sind klimaschädliche Wirkungen, die mit so einem Beschluss einhergehen. Und dann würde ich mich einfach nochmal melden.
Der Fall ist notiert. Herr Mijatovic.
Sehr geehrter Herr Vorsteher, Mensch, Herr Berghaut, alle Achtung. Sehr geehrter Herr Vorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein paar Sachen würde ich gerne klarstellen. Also zuallererst mal bin ich sehr dankbar, dass meine Kollegin Christine Hesse hier so eine sachliche und coole Rede gehalten hat, die dem Thema angemessen ist und die das Lautstärkeniveau in der Debatte auf ein vernünftiges Maß geführt hat. Wenn ich manche Beiträge höre, und deswegen bin ich gerade nochmal zurückgegangen, möchte ich gerne die Zeitung von heute Morgen mit der Überschrift, Grüße an die HNA, gute Überschrift, amateurhafter Unfug. Wir müssen beim Klimaschutz aufhören, in diese Lautsprechermentalität zurückverfallen und uns gemeinsam auf den Weg machen. Und ich zitiere dazu einen Satz, den ich heute bekommen habe, heute. Herr Kortmann, heute Mittag kam der von Professor Hoffmann. Erst wenn alle politischen Kräfte gemeinsam an einem Strang ziehen, kann man erwarten, dass eine hohe Transformationsgeschwindigkeit erreicht wird. Und wenn ich manche Redebeiträge hier vorne heute gehört habe, Herr Nölke, nicht träumen, hören Sie mir zu, das ist interessant, dann frage ich mich tatsächlich, wo wir die Geschwindigkeit hernehmen wollen, wenn wir solche Verweigerer hier sitzen haben. Wir haben ungeachtet der politischen Farbe eine Aufgabe. Da ist die Wirtschaftskompetenz der CDU gefragt. Von der FDP weiß ich nicht, ob sie die noch haben. Da ist die Vorstellung gefragt, was Umwelt, da ist die Vorstellung der Sozialdemokratie und der Linken gefragt, was soziale Gerechtigkeit angeht. Das ist eine gemeinsame Mammutaufgabe. Und wenn wir an der so weiter debattieren wie heute hier, fürchte ich, dass wir uns gegenseitig mit Papierkügelchen beschäftigen, ohne uns tatsächlich weiterzuentwickeln. Ich will jetzt gar nicht, Herr Kortmann, ich nehme Sie beim Wort, Plastikbecher, bin ich sofort dabei. Wenn wir konkrete Schritte machen, dann möchte ich aber auch, dass Sie dabei sind. Und ich erinnere daran, ich mache jetzt seit 10 Jahren Politik, teilweise hauptberuflich. Ich habe Windkraft im Wald verteidigt. Ich bin im Märchenwald gewesen, wie sauer die Leute vor Ort waren. Aber heute sind die städtischen Werke froh, dass sie Windkraftprojekte in Großalmerode und am Dörnhagen-Fulda-Brück gemacht haben. Das sind Erfolge, die wir hier auch verteidigt haben, wo wir politische Entscheidungen auch zu den Leuten tragen. Und das ist unsere Aufgabe, das meinte ich vorhin. Ökologisch geht nur mit sozialverträglich und beides zusammen. Da wird ein Schuh draus und da möchten wir gerne dran arbeiten. Letzte Bemerkung möchte ich noch machen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir haben den Antrag geändert. Wir haben einen Teil der Vorschläge übernommen, noch nicht alle. Aber noch mal, wir sind am Anfang der Diskussion. Ich freue mich, dass wir in diese Debatte einsteigen. Und ich bin guter Dinge mit der Bürgerenergiegenossenschaft, Helga Weber lächelt mich an, mit anderen Einrichtungen in dieser Stadt und auch mit Professor Hoffmann und dem Fraunhofer-Institut gemeinsam diesen Weg zu beschreiten. Folgen Sie uns, seien Sie dabei, machen Sie mit, gehen Sie voran, dann gehen wir Ihnen hinterher. Und Herr Nöcke, solche Redebeiträge sollten Sie noch mal von Herrn Lindner, einem Profi, überarbeiten lassen. Danke.
Herr Nöge. Es geht hier nach der Reihe, Herr Burmeister. Sie sind danach dran.
Ja, lieber Kollege Mijatovic, es war ja nur die eine Hälfte meiner Rede. Ich hoffe, dass ich jetzt die zweite Hälfte in der restlichen Zeit schaffe, aber Sie hätten ja auch einfach nochmal abwarten können, denn jetzt wird es ja noch ein bisschen versöhnlich. Ich war ja stehen geblieben bei der Gretchenfrage, wie retten wir unser Klima? Und da bin ich nämlich ganz beim Vordenker der Grünen, Ralf Füchs, mit seiner Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne, der kürzlich bei Spiegel Online darauf geantwortet hat, Zitat, durch Innovation und Wettbewerb und nicht durch Veränderung des individuellen Lebensstils, Zitat Ende. Zur Umsetzung dieser liberalen Sicht bedarf es klarer Rahmenbedingungen. Der Gesetzgeber muss feste Grenzen für den Ausstoß von klimaschädlichen Emissionen vorgeben und darf mehr einfach nicht zulassen. Der Weg dahin ist eigentlich altbekannt und hat einen Namen. Emissionszertifikatehandel. Jedes Unternehmen, das CO2 ausstößt, darf das nur, wenn es dafür in entsprechender Menge Emissionsrechte in Form von Zertifikaten erworben hat. Wer mehr ausstößt, muss eben mehr bezahlen. Wer durch Innovationen Emissionen einspart, zahlt dagegen weniger. Die Zertifikate werden an einer Börse gehandelt und Jahr für Jahr vermindert. So steigt der Preis über die Zeit bei hohem Wirtschaftswachstum sogar drastisch. Dadurch gibt es einen starken wirtschaftlichen Anreiz, Emissionen einzusparen und durch Forschung und Entwicklung nach neuen Lösungen zu suchen. Nur jene, die dies nicht oder nur zu extrem hohen Kosten können, werden als Käufer der Rechte übrig bleiben oder schließlich mit ihren ökologisch fragwürdigen Produkten ganz vom Markt verschwinden. Im Ansatz ist dieser Weg bereits verwirklicht im European Union Emission Trading System, kurz EU ETS, aber eben leider nur im Ansatz. Und die richtige Antwort auf Greta und die Proteste der Schüler ist die grundlegende Erneuerung und Ausweitung des Emissionshandels. Es geht dabei im Wesentlichen um fünf Leitlinien der Reform. Erstens, alle Branchen der Wirtschaft, nicht nur wie bisher die Energiewirtschaft und Teile der Industrie, werden am Emissionshandel beteiligt. Dies gilt vor allem für den Verkehr, die Gebäude- und Wärmewirtschaft sowie die Land- und Forstwirtschaft, denen ein großer Teil der CO2-Ausstoßes zuzurechnen ist. Zweitens, nationale Alleingänge, wie in der deutschen Energiepolitik bisher leider üblich, gibt es nicht mehr. Bestmöglich wäre natürlich eine globale Lösung, aber auch eine konsequente Umsetzung in Europa könnte schon ein riesiger Fortschritt sein und zum weltweiten Vorbild werden. Drittens, die Einnahmen aus der Ausgabe von CO2-Emissionsrechten fließen nicht in den allgemeinen Haushalt, sondern werden entweder in die Forschung zu Klimatechnologien investiert oder den Bürgern über Steuersenkungen zurückgegeben. Viertens, die Forschungsförderung für neue Technologien wird drastisch erhöht und so gestaltet, dass sie möglichst technologieneutral wirkt, also den innovativen Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Lösungen der CO2-Vermeidung befördert. Und fünftens, die Forschung wird auf die Wiederverwendung sowie natürliche und biologische Speicherung von CO2 ausgeweitet. Auch Anpassungen an den Klimawandel, der ja in Grenzen unvermeidbar sein wird, werden verstärkt wissenschaftlich untersucht. Klar ist jedoch auch, selbst wenn diese 5 Leitlinien akzeptiert sind, bleibt natürlich Spielraum für weitere Kontroversen. Welche Technologien sollen erforscht werden? Bevorzugt solche wie etwa die Elektromobilität, bei denen schnelle Fortschritte zu erwarten sind, aber die dauerhafte Nachhaltigkeit, Stichwort Lithiumabbau und Kinderarbeit in Afrika, in Frage stehen? Oder solche Technologien, die langfristige Erfolge versprechen könnten, wie etwa der grüne Wasserstoff, aber noch weit von der Produktreife entfernt sind? Über diese Fragen müssen wir dann in der Gesellschaft und den Parlamenten streiten. Und ich melde mich dann nochmal, um den Rest dann noch fertig zu setzen.
Herr Nölke, das kriegen wir alles hin. Herr Burmeister.
Herr Vorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer. Eigentlich wollte ich mich als Liberaler zu diesem Thema nicht zu Wort melden, weil alle ja Meinung sind, das passt nicht zu uns. Und ich habe nur so ein paar Anmerkungen für mich mal gemacht. Man macht sich im Rahmen einer Sitzung, man denkt auch manchmal mit, was viele vielleicht nicht zu machen. Mal ganz kurz, was mich so irritiert an den Beiträgen. Ich will auch keine Redner davon auslassen jetzt im Moment. Hier sitzen viele junge Leute, die haben Angst um ihre Zukunft. Und meines Erachtens führen Sie alle dazu bei, dass Sie die Politikverdrossenheit von jungen Menschen weiter schüren. Sie streuen den jungen Menschen durch Ihre Überlegungen, hier was aufs Papier zu bringen und eine Resolution unterschreiben, abstimmen zu lassen, streuen Sie einfach nur Sand in die Augen. Also, liebe Leute, die glauben selber nicht daran, was sie machen wollen. Ich möchte jetzt mal Beispiele bringen. Wir haben sehr viele Lehrer unter uns und ich habe das Glück, auch wenn viele das nicht merken, ich habe ein Abitur gemacht, der Club of Rome hat, also FAO, hat 1981 die Szenarien, die heute so an die Wand gestrahlt werden, was es alles geben soll, auch Flüchtlingsströme. Seit 1981 sind die bekannt und jetzt gucken hier die verantwortungsvollen Politiker von Rot-Grün insbesondere an. Was haben sie gemacht? Sie haben zugeguckt. Wir kamen zum Thema, was Herr Korbmann schon angesprochen hat, das Kohlekraftwerk. Ja, warum läuft das denn immer noch? Also immer nur auf die Schulter hauen, bringt nichts. Jetzt ein ganz paar Sachen. Ich bin einfach mal rausgegangen, das ist nämlich der Anlass, mal kurz in Gedanken selber zu resümieren. Im Innenhof stehen Parkberechtigungen, 17 Suffs im Innenhof. Ich möchte nicht sagen, wem ich die zuordne, wir lassen das mal. Aber von den Anwesenden sind hier mit 17 mit einem sogenannten Suff hier. Man könnte mich auch noch dazu ziehen, wie viele Diesel-Suffs dabei sind, wie mit Allradantrieb. Eine Vielzahl übergroßer Fahrzeuge, ihr lacht nur alles schön, lacht nur, aber genau das ist, was die jungen Leute euch ans Bein pinkeln gerade. Ihr macht was anderes letztendlich, als ihr tatsächlich hier predigt. Ihr predigt Wein und fahrt Auto, tut mir einfach leid. So, jetzt lass mal zu Ende kommen. Also wir haben draußen eine Vielzahl übergroßer Fahrzeuge stehen. Damit meine ich letztendlich Oberklasse-Fahrzeuge, die in der Regel im Einzelfall nach Hause fahren. Sollte ich mich auch nochmal melden? Gut, danke. Dauert nicht mehr lange, ja? Dazu möchte ich nicht erwähnen, ich habe auch keine Lust mehr, das zu zählen, wie viel von diesen Fahrzeugen, ja, Sie grinsen hier alle, ich finde das einfach klasse, gehen Sie mal in sich und fragen sich selber, wie viele Leute sind mit umweltschädlichen Dieseln hier, die Sie letztendlich sagen sollen, die sollen nicht mehr rumfahren, aber letztendlich, ich habe keinen persönlich benannt, lieber Borussmiatusch, ich habe uns alle angesprochen, gehen Sie in sich und fragen sich, wie das für eine scheinheilige Debatte ist. Und das Ganze, ja, ich unterstelle, das kann man auch ganz einfach, ich kann auch noch mal rausgeben, mir die Parkstelle aufschreiben, wenn Sie wollen. So, das nächste ist, wir müssen uns dann nichts vormachen. Immer letztendlich, wenn Umweltschutz Geld kostet, das haben wir auch hier wieder gehört, Ölabscheider, nö, dafür fahren wir lieber mit Dieselkarren weiter durch die Stadt. Punkt um. Wir sollten lieber alle vor unserer eigenen Haustür markieren und den jungen Menschen ein Vorbild sein, statt hier solche Debatten zu öffnen, was abzustimmen, woran sich hinter keiner halten wird und schon gar nicht persönlich, wenn es sein eigenes Geld kostet. Denken Sie mal an das Thema Flugreisen. Ich habe selber vor 20 Jahren Inlandsflüge verbieten wollen und mich haben sie kaputt gelacht. Ja, ich komme gleich nochmal.
Herr Dreyer.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Kollegen in der Stadtverordnetenversammlung, sehr geehrte Zuhörer. Experten der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der Deutschen Akademie der Technologiewissenschaften ACTAC und der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften haben im November 2017 den Bericht Sektorkopplung, Untersuchungen und Überlegungen zur Entwicklung eines integrierten Energiesystems veröffentlicht. Diese im Regierungsauftrag erstellte und von der Bundesregierung bezahlte Studie schätzt die Kosten, die notwendig sind, um bei einem 75-prozentigen Anteil von Wind- und Sonnenenergie an der Stromversorgung die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, auf 2,2 Billionen Euro. Das sind 2.200 Milliarden. Eine Klimaneutralität bis 2035 würde der Studie zufolge Kosten von 7,6 Billionen Euro verursachen. Das ist ein Mehrfaches der gesamten Wirtschaftsleistung von 2 Jahren in Deutschland. Dazu komme ich gleich. Wenn dann in der Studie, die wie üblich, soweit irgend wissenschaftlich vertretbar, die Interessen des Auftraggebers berücksichtigt, zu lesen ist, dass die Kosten bei einem 60-prozentigen Anteil gegenüber einem 40-prozentigen Anteil nicht wesentlich höher wären, wird klar, dass diese Studie nicht zuverlässiger ist als die Kostenschätzungen beim Berliner Großflughafen BER oder der Hamburger Elbphilharmonie vor deren Baubeginn. Die wirklichen Kosten beider Projekte überstiegen das Vierfache der Kostenankündigungen. Legt man die vierfache Summe von 2,2 Billionen Euro zugrunde, stimmt das dann auch wieder sehr gut mit meinen eigenen Berechnungen überein, die mir gezeigt haben, dass bei einem 75-prozentigen Anteil von Wind- und Sonnenstrom Investitionen in Stromspeicherkapazitäten von über 10 Billionen Euro notwendig werden, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Wie gesagt, die Datenerhebung habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach mal die Studien des damaligen IFO-Instituts von Herrn Professor Dr. Sinn weitergerechnet und extrapoliert. Dazu käme noch die Tatsache, dass die derzeit vorhandene Erzeugungskapazität von Wind- und Solaranlagen Stand 2017 auf das Fünffache gesteigert werden müsste, um die Effizienzverluste bei Speicherung und Rückgewinnung auszugleichen. In diesem Punkt stimmen meine Abschätzungen mit denen der Studienverfasser weitgehend überein. Die Folge wäre, dass eine durchschnittliche Familie Energiekosten von mehr als 500 wahrscheinlich eher um 1.000 Euro pro Monat aufbringen müsste. Bei Mietkosten für eine energetisch sanierte Wohnung mit Stellplatz inklusive Ladesäule, für die dann ca. 1.500 bis 2.000 Euro im Monat aufzuwenden sein wären, würden Durchschnittsverdienerfamilien zu einer Art Hartz-IV-Aufstocker. Doch wenn die Mehrheit der Bevölkerung Transferleistungen benötigt, um auch nur den Lebensstandard vieler heutiger Hartz-IV-Empfänger zu erreichen, ist der Kollaps der Staatsfinanzen unvermeidbar. Vor allem, weil dann Steuereinnahmen von international wettbewerbsfähigen deutschen Unternehmen längst der Vergangenheit angehören. Warum das alles? Weil eine politisch verantwortungslose Clique mit Desinformationsmonopol es mit fast religiösem Fanatismus für nötig hält, dass Deutschland international der Vorreiter der Dekarbonisierung ist, der sogenannten Klimarettung. Sehen wir uns doch einmal das Pariser Klimaschutzabkommen näher an. Im Anfangsstadium waren lediglich 10 Nettozahler vorgesehen, der Rest sind Zahlungsempfänger. Die Exportgroßmacht China darf, wie andere, bis 2030 nahezu unbegrenzt ihre CO2-Emissionen steigern, erhält aber trotzdem Zahlungen. Angesichts dieser Fehlkonstruktion war der Ausstieg von US-Präsident Trump berechtigt. Denn die USA waren nicht nur der größte vorgesehene Nettozahler, so erzielen sie auch noch entscheidende Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Konkurrenten. In Afrika werden neue Kohlekraftwerke gebaut, in Asien und Südamerika werden Urwälder abgeholzt, brandgerodet, in Palmölplantagen, Soja- und Maisfelder umgewandelt. Dass dabei Unmengen an CO2 freigesetzt werden, interessiert dort nicht wirklich, angesichts einer stetig massiv zunehmenden Bevölkerung und den Interessen internationaler Konzerne. An dieser Stelle kann man sich auch gleich mit der ersten großen Lüge der Pseudowissenschaftler vom IPCC beschäftigen, die Klimaflüchtlinge. Eine Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur seit 1990 um gerade mal 0,34 Grad Celsius, also ein Drittel Grad, soll dafür verantwortlich sein, dass die Menschen im mittleren Afrika südlich der Sahara nicht mehr in der Lage sind, ausreichend Ressourcen zu erarbeiten, um ihre Familien zu gründen und zu ernähren, weshalb sie als Klimaflüchtlinge versuchen, nach Europa zu gelangen. Ich melde mich dann nochmal.
Herr Bergert. Danach Herr Nölken, Herr Burmeister. Und der Herr Dreier da nochmal. Und die Frau Alsamerei dazwischen. Herr Hartmann auch nochmal.
Ja, sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde zuerst kurz auf diese Frage nach der Wirtschaftlichkeit eingehen, weil ich glaube, das ist jetzt nicht richtig dargestellt worden. Wenn man sich anguckt, wo die erneuerbaren Energien jetzt in der Erzeugung, in den Erzeugungskosten liegen, dann gibt es in Amerika weit oder in großen Teilen der USA gibt es Stromkosten oder Stromgestehungskosten von unter 2 Dollar Cent pro Kilowattstunde. Und entsprechend ist es halt auch in Deutschland in der Größenordnung, wo wir bei 6-7 Euro Cent pro Kilowattstunde sind. Und die Erzeugungskosten von PV zusammen mit Batteriesystemen sind ebenfalls drastisch gesunken und weiterhin auf dem Sinkflug, insbesondere bei der Speichertechnologie, sodass es eigentlich auch ein Gebot der technischen Vernunft oder der betriebswirtschaftlichen Vernunft ist, zukünftig stärker auf erneuerbare Energien zu setzen. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch jetzt schon wirtschaftlichen Einsatz der Erneuerbaren rechtfertigt. Ich möchte nochmal eingehen auf den Antrag, den wir haben, und nochmal kurz ein paar Formulierungen herausgreifen, um zu zeigen, dass wir wirklich erst einen ersten Schritt gemacht haben und dass das Brett noch relativ dünn ist, auf das wir uns stellen. Ich möchte nochmal herausgreifen, dass wir sagen, das ambitionierte Ziel ist der Versuch, bis 2030 klimaneutral zu werden. Von einem überzeugten, da wollen wir hin, ist das noch ein Stückchen entfernt. Dann, jeder redet jetzt gerade für sich. Damit, wenn möglich, im ersten Quartal 2020 ein Konzept mit Teilzielen und überprüfbaren Indikatoren der Stadtverordnetenversammlung durch den Magistrat, also nochmal in einem Umweg, vorgelegt werden kann. Das sind also so ein paar Sachen, wo jetzt die Sache, wir sind uns einig, wir wollen die Klimaneutralität sehr viel schneller erreichen als bisher gedacht und deswegen machen wir jetzt einen konkreten Maßnahmenplan, fangen an, den abzuarbeiten und darauf verständigen wir uns alle. Davon ist diese Formulierung noch ganz schön weit weg und das ist ein Problem. Das ist eine Sache, die wir in den nächsten Wochen weiter verfolgen sollten. Und ich finde das ein Stück weit schade, weil nämlich mit der Klimapolitik oder einer konsequenten Energiewende hier vor Ort eine ganze Menge Chancen verbunden sind. Dadurch, dass wir Emissionen senken, fördern wir nicht nur den Klimaschutz. Das bedeutet auch weniger Feinstaub, weniger Stickoxide und mehr Lebensqualität. Wir haben die Akteure mit den Kompetenzen angesprochen hier in der Region. Das sind auch die städtischen Werke, die EAM, SMA, VW mit den Elektroantrieben, das Fraunhofer, die Uni und noch viele weitere Akteure, die wirklich viel Kompetenz hier vor Ort bündeln und die dafür sorgen können, dass Kassel eine Modellregion werden kann, an der sich andere Städte orientieren. Und wo auch wirtschaftliche Chancen, Arbeitsplatzchancen hinterher stehen, weil Leute gucken, wie funktioniert es denn. Und wenn wir das hier vor Ort zeigen können, dann werden sich diese Unternehmen und weitere, die dazukommen oder die sich dann noch neu gründen, da entsprechend positiv entwickeln. Insofern hoffe ich, dass wir als nächstes einen wirklich konkreten Maßnahmenplan hier verabschieden können, dass dieser Klimarat mehr ist als ein Arbeitskreis, der dann aus Verlegenheit gegründet wird und wir langfristig tatsächlich diese Energiewendepolitik machen können, keinen Wahlkampf 2021 heute angefangen haben, sondern tatsächlich eine breite Mehrheit dann finden, weil das ein gesellschaftliches Projekt ist, was halt wirklich auf vielen Füßen stehen muss.
Herr Nölke.
Herr Vorsteher, meine Damen und Herren, ich war ja stehen geblieben bei der Frage von wegen der Streit um die richtigen Technologien und dass wir eben darüber streiten müssen. Nicht mehr streiten sollten wir aber über die Grenzen für den CO2-Ausstoß und den Handel mit Emissionsrechten. Leider wollen SPD und Grüne auf Bundesebene da lieber mittels CO2-Steuer lediglich neue Einnahmequellen erschließen, ohne dass dies einen klimapolitischen Nutzen hätte. Frau Koch, melden Sie sich doch, wenn Sie was sagen möchten. Meine Damen und Herren, die junge Generation fordert zu Recht eine nachhaltige Politik in Klimaschutzfragen, ebenso wie bei Bildung, Rente oder Staatsverschuldung. Nutzen wir den Impuls, den Sie liefern, aber eben durch konkrete Maßnahmen auf höheren Ebenen, wo tatsächlich etwas bewegt werden kann und nicht durch inhaltslose Anträge und Absichtserklärungen, wie dies hier heute vorliegend der Fall ist. Die FDP wird beiden Anträgen deshalb nicht zustimmen. Aber wir sind dann gespannt, was Sie nach der Resolution, nachdem das heute verabschiedet wurde, dann bringen werden. Wenn es dann konkrete Maßnahmen geben sollte, nächstes Jahr, das ist ja vorgesehen laut der Resolution, werden wir immer vom Einzelfall als FDP prüfen, ob wir dem zustimmen oder nicht. Und für Sie, Herr Mijatovic, noch und anschließend an das, was Herr Burmeister gesagt hat, von wegen die Grünen und Wasser predigen, Wein trinken. Seit 2014 regieren ja die Grünen in Hessen und 2013 war die Landtagswahl, die neue Landesregierung war es 2014 mit dem Amt, Herr Mijatovic. Ja? Also wollen wir mal genau. Ja, so viel zum Thema Profis. Dann, und der CO2-Ausstieg von Hessen, der ist seit 2014 gestiegen. Also bevor Sie anderen Versagen in der Umweltpolitik vorwerfen, kehren Sie doch erstmal in der eigenen, vor der eigenen Haustür und in der eigenen Landesregierung. Ja.
Herr Burmeister.
Herr Vorsitzender, liebe Anwesenden und Anwesendinnen, für einen Satz muss ich nochmal nach vorne kommen, aber der Matthias Nöck hat eigentlich einen schönen Satz nochmal eben aufgegriffen aus einer ganz anderen Sicht und Weise. Und ich möchte mal die jungen Menschen ansprechen. Ich wurde eben auch als Verweigerer bezeichnet. Nein, ich bin kein Verweigerer, ich war früher nochmal Kriegsdienstverweigerer. Ich bin kein Verweigerer des Klimaschutzes. Nur ich sage auch, diese ganzen Konjunktive, diese Datumsangaben, gibt in Brief und Siegel, von denen wird keins erreicht werden. Aber das ist jetzt gar nicht mein Anliegen. Ich möchte nur aufzeigen, was wir hier in diesem Raum eigentlich für uns alles verkehrt machen, aber auf der anderen Seite Ihnen gegenüber ganz andere Sachen sagen. Und das finde ich einfach das Perplexe. Auf die PKWs bin ich schon gesprochen. Gut, dann wurde ich leider etwas kurz gehalten. Das ist auch total korrekt. Aber jetzt kommt noch ein Satz, was ich sehr schade fand. Herr Hartmann, Sie haben mich von angesprochen. Schreiben Sie ruhig mit diese Zahl. Im Innenhof, ja, hier direkt vor der Tür steht ein einziges Fahrrad. Darf es nur loben, es ist jemand aus unserer Fraktion zu 99%. Drei weitere, nein, ich spreche, es ist keine Frechheit. Ich habe doch gar keine Schuld. Drei weitere Fahrräder stehen beim Pförtner. Vielleicht stehen noch 20 hier vor der Tür. Aber Sie reden was anderes, als Sie machen. Ja, Sie fahren E-Bike. Ich weiß, und Sie fahren mit ÖPNV. Ich frage mich alle, vielleicht reden wir alle mal darüber, wenn wir alle uns gemeinsam ökologisch verhalten. Nicht immer von anderen erwarten, sondern selber vormachen. Das war das, was unsere Eltern uns vielleicht noch teilgebracht haben. Vielleicht der mittleren Generation leider nicht mehr. Aber das ist eigentlich der Ansatz. Wir können das Thema Flugbenzin ansprechen. Seit 20 Jahren rede ich, schafft diese Inlandsflüge ab. Welche Lobby hat denn die Inlandsflüge alle beibehalten? Auch meine Partei. Fragen Sie sich mal, wer nutzt Inlandsflüge? Sie können es in der Presse nachlesen. Herr Mijatovic, ich muss das Beispiel bringen. Die Viehflüger sind die Grünen im Deutschen Bundestag. Mit der Begründung, wir müssen uns das Elend auf der ganzen Welt möglichst intensiv noch angucken, weil Priavisalit ist... Satellit ist nicht geschafft werden kann. Ich möchte hier keinen angreifen, mit an uns alle mal appellieren. Nein, ich habe mich genauso mit angezählt. Ich appelliere an uns alle, endlich mal ökologisch zu denken und habe mir Beispiele rausgebracht und keine einzigen Namen genannt, auch keine Partei. Nur wenn ich dann angegriffen werde, dann darf ich auch mal sagen, ich lasse mich ungern als Verweigerer bezeichnen. Und dann nochmal einen Handel zum Thema CO2-Abgaben und so weiter, weil CO2-Steuer so gepriesen wird. Die Wirtschaftsweisen selbst haben gesagt, die CO2-Zertifikate, der Handel für Privatleute wäre angemessen. Aber das kann man leider politisch nicht durchsetzen. Dann auch die Frage an diesen Raum wieder, an alle Parteien. Warum setzen wir das nicht durch, anstelle immer nur zu reden, was wir politisch durchsetzen können und was nicht? Umweltschutz kostet Geld. Vielen Dank.
Frau Alsamerei.
Sehr geehrter Herr Stadtvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Empore, ist ja schon ein bisschen Schwund vorhanden. Ich muss sagen, ich finde, die Debatte läuft gerade echt in richtig peinliche Richtung. Also, ich muss sagen, ich bin 30 und ich bin echt schockiert, was für Richtung das hier gerade annimmt. Ich finde, das ist von der AfD, was da kam, fand ich einfach nur absoluter Humbug, oberpeinlich und richtig traurig, was die CDU hier gebracht hat, was von Herrn Nölke kommt. Also ich finde das einfach echt bitter. Wir stehen hier in unserem Kommunalparlament und können hier nur entscheiden, was in unserer kommunalen Hoheit liegt. Das ist dieser Antrag, den Sie hier vor sich sehen. Ja, es ist ein erster Schritt. Ein erster Schritt ist immer ein guter, wenn er in die richtige Richtung geht. Das tut dieser Antrag. Natürlich folgen weitere. Wenn nicht wir Grünen wäre, dann wird sich genau dafür einsetzen. Und ich bitte Sie wirklich mal wieder zu ein bisschen Sachlichkeit da zurückzukommen und hier nicht Fahrräder zu zählen und ÖPNV und Autos. Finde ich gerade absolut fehl am Platz. Und was ich auch nochmal sagen möchte, dass wir hier irgendeine Politikverdrossenheit fördern, finde ich wirklich einfach absolut Banane. Weil was wir hier fördern, ist nämlich genau das Gegenteil. Indem wir genau darauf eingehen, was gerade für Forderungen laufen, indem wir das, was in unserer kommunalen Hand möglich ist, umsetzen. Es liegt ganz viel, was hier eben debattiert wurde, in Bundesebene und so weiter und so fort, wo wir Grünen übrigens nicht an der Regierung beteiligt sind, sonst würde das ziemlich anders aussehen. Aber um noch mal was anderes zu sagen. Letzte Woche haben wir an der Universität Kassel, wo ich selber arbeite und tätig bin und mich mit dem Thema suffizienter Stadtentwicklung beschäftige in meiner Forschung, die sogenannte Scientists for Future Regionalgruppe Kassel gegründet, wo es einen sehr konstanten Austausch geben wird zwischen der Politik hier und der Universität, dem CISA, dem Fraunhofer Institut, weil wenn nicht auf die Wissenschaft, auf wen sollen wir sonst denn, auf irgendwelche Humbug-Sachen, die hier von AfD-Seiten kommen, das ist doch einfach nur peinlich. Ich meine, wir haben hier in Kassel so viele kompetente Forschungseinrichtungen und genau auf diese Zahlen stützen wir uns. Und ich finde auch, Violetta, Klimakrise ist viel zu schwach. Es ist nicht, wie du vorhin gesagt hast, Dean, es ist nicht 5:12, es ist mehr nach 12:30. Und wenn wir jetzt nicht handeln, dann können ich meinen Kindern und Enkelkindern nicht sagen, ich habe mich damals im Kommunalparlament dafür eingesetzt, dass das, was machbar ist, umgesetzt wurde. Und genau das liegt in Ihrer Hand. Deshalb bitte ich Sie noch einmal, dem geänderten Antrag zuzustimmen.
Herr Dreyer.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Kollegen in der Stadtverordnetenversammlung. Ja, wenn man wie meine Vorrednerin wissenschaftliche Studien von Forschungsverbünden quer durch die Republik dieses Landes als Humbug abtut, dann möchte ich mich jetzt mal weitergehend mit Humbug beschäftigen, nämlich mit dem Humbug der Behauptung von Klimaflüchtlingen durch eines der prominentesten Institute und Forschungsverbünde der Klimahysteriker, nämlich das IPCC. Da wird allen Ernstes behauptet, dass eine Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur von lediglich einem Drittel Grad, 0,34 Grad Celsius, seit 1990 Klimaflüchtlinge verursacht, weil die Leute sich in ihrer Region nicht mehr ernähren können. Zugleich diagnostiziert aber der UN-Bevölkerungsreport, dass sich genau in diesen Gebieten seit 1990 die Bevölkerung verdoppelt, in einigen Teilgebieten sogar mehr als verdreifacht hat. Da soll also die Klimaerwärmung dann die Ursache sein, wenn aus einer Überbevölkerung, die eine Ökonomie zugrunde liegt, die mit Nutztierhaltung in Einklang oder die auf Nutztierhaltung angewiesen ist, sodass sich also nicht nur die Bevölkerung verdreifacht, sondern auch die gehaltenen Nutztiere und dass dann unter solchen Bedingungen in wasserarmen Gebieten eine nachwachsende pflanzliche Biomasse keine Chance mehr hat, liegt auf der Hand. Die Folge sind Versteppungen, Änderung des Mikroklimas und das hat dann alles laut IPCC und den Klimahysterikern überhaupt keinen Einfluss auf die Lebensbedingungen der Leute, sondern lediglich eine Steigerung der globalen Durchschnittstemperatur von 0,34 Grad. Da sind wir zu Recht beim Humbug angelangt. Um auch noch auf die anderen Falschbehauptungen solcher Vereine wie das IPCC einzugehen, was inzwischen zum Beispiel die bestens erforschte Klimavergangenheit angeht, sowie Behauptungen, die belegten Tatsachen exakter physikalischer Wissenschaft widersprechen, würde den Rahmen der Redezeit vollkommen sprengen. Aus all diesen Gründen fordern wir eine sofortige Einstellung von sogenannten Klimarettungsmaßnahmen als nationale oder europäische Alleingänge. Für einen Erfolg solcher Maßnahmen wären erst einmal solide Erkenntnisse exakter Wissenschaften, ein wissenschaftliches Ausräumen sämtlicher Beanstandungen und eine wirkliche internationale Kooperation zum Schutz der Ressourcen unseres Planeten notwendig. Die für den Klimaschutz wirkungslos ausgegebenen Gelder werden dringend benötigt, um die Bevölkerung vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen. Was dann auch noch zur... Nee, das ist kein Denkfehler, weil man nämlich hier mit nationalen Alleingängen, die letztendlich am Klimawandel überhaupt nichts ändern werden, Milliarden verpulvert und in Zukunft Billionen verpulvern will, die dann zum Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen des unabänderlichen Klimawandels nämlich fehlen werden. Gut, ich kürze das ab. Doch, ich melde mich nochmal. Genau.
Herr Hartmann.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer auf der Empore, ich entschuldige mich wirklich für Teile dieser Debatte und gerade den Beitrag eben. Es erweckt bei Ihnen den Eindruck, wir scheinen das Thema nicht ernst zu nehmen. Ich für meine Fraktion und glaube auch für die antragstellenden Fraktionen kann sagen, wir nehmen das Thema sehr ernst, sonst hätten wir uns hier nicht auf einen neuen Weg, auf eine neue Etappe aufgemacht. Wir haben in der Vergangenheit schon sehr viel getan und wollen aber noch weiterhin neue Ziele anpacken. Das haben wir hier festgehalten. Der Kollege Mijatovic hat auch sehr deutlich gemacht, dass es natürlich auch eine neue Herausforderung ist mit Ihnen gemeinsam. Und ich stelle jetzt für mich fest, dass wir das nicht mit allen gemeinsam machen können, denn gegen alternative Fakten werden wir auch an dieser Stelle nicht ankommen. Ich kann es auch nachvollziehen, dass es einfach ist, an dieser Stelle viel zu fordern, wenn man es denn am Ende nicht umsetzen muss. Und wenn ich die HNA-Klasse Schlagzeile der letzten Wochen mal zitieren darf, Kacke statt Kohle auf der Seite 1, dann sind wir ja mit unserem Kraftwerk selbst gewollt, ein Stück weiter, nämlich nicht 2030 den Ausstieg, sondern 2028, indem wir Klärschlamm verbrennen. Und wenn es eher geht, dann wird sicherlich keiner dagegen sich stellen, dass wir noch mit mehr Klärschlamm mehr Fernwärme und mehr Strom erzeugen. Darüber hinaus, sage ich mal, gibt es Dinge wie das Sanierungsprogramm der GWG, wo wir Häuser angepackt haben und auch energetisch saniert haben. Den Kauf von E-Bussen und wir haben eins der ökologischsten Fortbewegungsmittel in unserer Stadt, nämlich die Straßenbahn, die wir in den letzten Jahrzehnten ausgebaut haben. Und mit der Regiotram und darüber hinaus auch natürlich mit einigen Tramlinien ins Umland erweitert haben. Und wo es auch von dieser Koalition eindeutige Aussagen dazu gibt, wie wir das Straßenbahnnetz in der Zukunft, ich erinnere an die Machbarkeitsstudie Tram Hallershausen und auch das Bekenntnis meiner Fraktion, das umsetzen zu wollen. Also da gibt es viele Dinge, die wir in den letzten Jahren getan haben, wo wir weiter voranschreiten wollen, neben dem, was wir heute ansatzweise schon diskutiert haben im Verkehr. Ich hoffe deswegen, dass wir demnächst wieder, und wenn wir zu diesem Thema uns unterhalten, das war heute das Schaulaufen, der eine hat gesagt, es war der Beginn des Kommunalwahlkampfes, dafür ist mir das ganze Thema aber zu wichtig. Und deswegen hoffe ich im Allgemeinen, dass wir wieder zu sachlicher Diskussion zurückkommen und wie wir das gemeinsam hier packen. Denn ich glaube, wir haben alle, bis auf wenige, die sich eben selbst hier enttarnt haben, den festen Willen, Kassel hier noch weiter nach vorne zu bringen. Dankeschön.
Herr Kortmann.
Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, 1, 2, 3 Anmerkungen. Das, was ich jetzt eben von dem Herrn Dreyer gehört habe, hat mir eigentlich nur noch einen Spruch gefehlt. Kassel first. Was anderes fällt mir zu Ihren Beiträgen nun wirklich nicht mehr ein. Zu dem, was die Diskussion in den letzten rund 70 Minuten gebracht hat. Meine Damen und Herren, Sie reden viel und Sie geben mir recht. Sie haben heute Abend versucht, den Kommunalwahlkampf mit Ihrer Klientelpolitik zu beginnen, ohne dass Sie irgendwo konkrete Lösungen, konkrete Vorschläge angegangen haben. Und wenn der Kollege Hartmann gerade von der Erweiterung der Straßenbahn nach Hallershausen redet, oder Straßenbahn nach Wallau. Wir haben ja schon das eine oder das andere hier diskutiert. Patrick, du weißt ganz genau, frühestens in 10 Jahren, frühestens, wenn alles gut geht, könnte man damit daran überlegen, an den Bau einer solchen Verbindung gehen, weil vorher hast du überhaupt kein Baurecht. Das, was wir jetzt brauchen, ist jetzt Lösungen. Die Lösungen, die hier in diesem Hause jederzeit zu jeder Sitzung beschlossen werden könnten, die setzt ihr in eurer Mehrheit nicht um. Und das zeigt auch wieder dieses Papier, das jegliche wissenschaftliche Fundiertheit vermissen lässt. Das sind Plattheiten, die erzählt werden. Das sind dem Hype der augenblicklichen Diskussion folgende Themen. Aber die Themen, die wir hier, und auch das ist heute Abend gerade von der Mehrheitsseite in diesem Hause angesprochen worden, die Themen, die wir hier direkt mit einfachen Beschlüssen hier im Hause gemeinsam weit über Parteigrenzen. Das erfordert nämlich auch ein weitsichtiges Handeln, Kollege Mijatovic. Über Parteigrenzen hinweg, wenn wir wirklich was für die Klimapolitik erreichen wollen. Das, was Sie hier leisten als Grüne in Kassel, ist bei Weitem nicht mit dem zu vergleichen, was die Grünen in der hessischen Landesregierung machen. Die tun nämlich aktiv was dafür, damit Leute mobiler werden und damit Leute... Darf ich bitte ausreden, Herr Vorsteher? Die tun aktiv was dafür, indem sie ein neues Ticket zum 1. Januar einrichten, nämlich das Seniorenticket nach dem Erfolg des Schülertickets. Das ist kein Ticket, was die Leute direkt bezahlen, sondern was mit Geldern des Landes Hessen gesponsert wird, damit die Leute auch verstärkt auf den ÖPNV umsteigen. Und auf diese Art und Weise tun Ihre grünen Kollegen in Wiesbaden zusammen mit der Union eine ganze Menge für Klimaschutz auch in Kassel. Daran sollten Sie sich ein Beispiel nehmen.
Ich bitte ein bisschen um Ruhe. Wir haben eine konzentrierte Debatte und wir haben jetzt als auf der Rednerliste den Herrn Dreyer, den Herrn Berghaut, den Herrn Burmeister und die Frau Bock. Das liegt an Ihnen. Herr Dreyer, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Kollegen in der Stadtverordnetenversammlung, sehr geehrte Zuhörer auf der Empore. Anstatt einem wissentlich und sehentlich von Wissenschaftlern belegt, auf eine Politik hinaus hinzusteuern, die zu einer Verarmung unserer Bevölkerungsmehrheit führt und am Klimawandel herzlich wenig ändern wird und obendrein auch noch den Schutz der Bevölkerung vor den Klimaänderungsfolgen zu vernachlässigen, wäre es dringend nötig für ein Umdenken. Was man nach dem nötigen Schutz der Bevölkerung noch an Geldern zur Verfügung hat, macht durchaus Sinn, international koordiniert für Ressourcenschonung einzusetzen. Was allerdings vielen Bürgern nicht zu vermitteln sein wird, ist, dass sie sich massiv in ihrer Lebensqualität einschränken sollen, um für die nicht nachhaltige Haltung auf anderen Kontinenten die Haftung zu übernehmen. Deren Herrscher noch dazu dann auch noch aus dem Niedergang und der Verschuldung Deutschlands ihren Profit ziehen werden. Gerade Leute, die nicht gerade eine Maßgabe und ein Vorbild an Demokratie und Menschenfreundlichkeit sind. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, mit Blick auf die Rednerliste, die sich ja immer wieder verlängert und mit dem Blick darauf, dass wir jetzt mittlerweile eine halbe Stunde, fast eine Dreiviertelstunde über die Pause hinweg sind. Aber Mitarbeiter in der Kantine oben warten drauf, dass wir dort kommen und die Kantine noch offen halten für uns, bitte ich entsprechend also zu verfahren, uns ja auch entsprechend kurz zu fassen. Herr Berghaut.
Ja, sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich wirklich kurz fassen. Ich habe mich gemeldet, weil ein Punkt, den Herr Dreyer angesprochen hat, ist ein Stück weit im Tumult untergegangen. Ich glaube aber, der ist nicht falsch, obwohl er von der AfD kommt. Also wir müssen uns tatsächlich parallel mit Klimaanpassungen und Klimaanpassungsstrategien beschäftigen und wir tun das auch. Also irgendwie genau zu dem Thema haben wir uns im Umweltausschuss ja mit verschiedenen Themen, Stadtgrün, Versickerung, beschäftigt, Flächenversiegelung. Und ich glaube, wir dürfen nicht in dieser Diskussion jetzt dieses Feld aus dem Augen verlieren. Das war mein Punkt. Vielen Dank. Ne, weitermachen.
Herr Burmeister.
Herr Vorsitzender, liebe Mitstreiter und Mitstreiterinnen, erstmal Herr Vorsitzender, ich finde es gerade traurig, dass eigentlich der Klimaschutz jetzt die Diskussion darum weniger wichtig ist als das zeitnahe Essen. Von daher können wir auch gerne die Pause jetzt mal und hinterher weiter diskutieren, weil ich denke, das ist die Diskussion, die eigentlich die wichtigste gesellschaftliche Debatte ist und die übers Knie gebrochen wird. Und das finde ich eigentlich sehr bedauerlich. Und auch mal zu zeigen, ich bin in der Hinsicht kein Verweigerer, geht es mal darum, jetzt auch mal darzulegen, warum ich ganz persönlich diese Resolution nicht mittragen kann, weil es das ist, ich möchte an die jungen Leute nochmal ansprechen, auch bewusst zuzuhören. Der Kollege Berghaus hat das eingangs schon gesagt von der Piratenpartei, es ist alles im Konjunktiv gehalten. Nicht wir werden was tun, es soll passieren, es könnte passieren, wir müssten machen. Und deswegen sage ich, es wird konkret nichts an diesem Zeitplan zu halten sein. Und das ist genau das, was ich erwarte. Sie wollen auf die Straße gehen, Ergebnisse haben und nicht Politiker in der Kommunalpolitik erleben, die sagen, wir könnten das ja mal ändern. Nein, lassen Sie auch in uns gehen, wenn ich an Angriffen, das ist meine Absicht, ich habe mich auch dann mein Verhalten angegriffen, ich hinterfrage es auch genau wie Sie, lassen Sie uns konkret werden, Herr Korbmann hat genau das gesagt, da ist nichts dran, wo man sich hintermessen lassen kann und das ist typisches Regierungsgeplänkel, was letztendlich überall gemacht wird, ist egal, ob es in Wiesbaden oder bei der sächsischen Braunkohle, jeder ist sich selbst der Nächste und das Ganze hat mit Klientelpolitik nichts mehr zu tun, hier geht es um Umweltschutz und da brauchen wir letztendlich ganz klare Ziele und das könnte nicht sein, das müsste nicht sein, Umweltschutz muss das erste Ziel sein. Dankeschön.
Frau Bock.
Ich unterbreche ungern die Zwischendebatte. Sehr geehrter Herr Stadtverordnete, Vorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, wir müssen uns einfach ja auch klar machen, wenn man sagt, die Debatte ist hitzig, ich habe nichts gegen hitzige Debatten, aber ich glaube, der Kern dahinter, warum das so hochkocht, selbst wenn irgendwie alle sagen, man hat gemeinsame Interessen, den bitte ich einfach, die Koalition ernst zu nehmen, weil es einfach aus den Bedenken und der Erfahrung herauskommt, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, wo es Versprechen gab, die nicht eingehalten wurden oder Papiere verabschiedet wurden ohne eine Umsetzung. Wenn sich das mit diesem Antrag ändert, sind, glaube ich, alle zufrieden. Aber Herr Hartmann, wenn Sie sich dann wieder hinstellen und sagen, wir haben getan, dann ist das genau dieses Proklamieren von dem weiter so. Dass die GWG Pro jetzt die Kapazitäten für die Eisfläche nutzt, ist jetzt nicht die ökologische Maßnahme. Dass die Schulen saniert werden, ist gut, aber das geht alles in dem Tempo so langsam. Manchmal ist es auch richtig zu sagen, was nicht gut gelaufen ist und das jetzt einfach auch anders zu machen, wo man jetzt was anderes machen will. Ein anderes Beispiel ist ja diese Klimabroschüre, die vor den Sommerferien jetzt schnell aufgelegt worden ist, wo irgendwie auf 15 Seiten, ja ich weiß gar nicht, Sie können sich selber angucken, viel steht da nicht drinnen, außer dass es mal Schulungen geben wird, dass was getan werden muss und da ist schon die ganze Richtung nur noch Anpassung. Und wir müssen uns einerseits natürlich darüber unterhalten, wie passt man sich an, weil der Klimawandel, die Klimakatastrophe ist ja schon in vollem Gange. Natürlich auch, wie bekämpfen wir tatsächlich Ursachen? Und da ist es auch nicht so, dass man dann irgendwie globales Problem, das spielt schon Deutschland auch eine besondere Rolle, dass der Klimawandel in andere Länder besonders stark trifft, das darf man dann auch nicht aus dem Blick verlieren, wie da die globalen Zusammenhänge sind und an welcher Rolle da auch Deutschland spielt oder eben auch Konzerne. Von daher, wenn dann auch gesagt wird, irgendwie gemeinsame Interessen, wenn wir tatsächlich was verändern wollen, werden wir auch da nicht weiter sagen, Ökonomie, Ökologie in Einklang, das sind einfach verschiedene Interessen da, die man dann auch, da kann man dann nicht weiter einfach nur hinter der Autoindustrie herrennen. Und ein letzter Punkt, weil jetzt öfters auch gesagt wurden, eben wir machen ja was, oder die CDU und die Grünen sagen dann, aber auf Landesebene machen wir was, Hessen steht da mit am letzten Platz beim Klimaschutz im Bundesländervergleich. Und wenn man dann das Seniorenticket, das ich gut finde, dass es ab 1.1. eingeführt wird, aber das ist doch genauso ein Beispiel, wo es nicht gelingt, Soziales und Ökologisches in Einklang zu bringen, weil mehr Gruppen dieses Ticket bekommen, aber wer es noch nicht hat, sind gerade die vom Jobcenter abhängig sind. Die sind die Aufstocker, die mit wenig, die arbeiten und kein Geld verdienen. Da ist ja in Kassel auch noch das Teilhabeticket, die Sozialkarte in Bearbeitung und da hoffe ich, dass auch dieses Jahr noch was kommt.
Weitere Wortmeldungen sehe ich jetzt nicht. Herr Kortmann, bitte. Wenn Sitzungsunterbrechung von der Fraktion gewünscht ist, dann wird die Sitzung unterbrochen. In 10 Minuten geht's weiter. Dieter. Nein, da sitzen die Leute da oben, die haben gesagt, die wollen doch sehen, wie abgestimmt werden. Ende. So, und jetzt habe ich gesagt, jetzt machen wir das.
Der gesamten Diskussion aufnimmt und auch die Kompetenzen nicht nur im Bereich des Klimawandels, sondern in allen Bereichen bis hin zur Wirtschafts- und Entwicklungspolitik aufgreift. Dieses Papier hat es vor einer Beschlussfassung hier im Hause durchaus und maßgeblich verdient, diskutiert zu werden. Das können wir nur im Ausschuss machen, nicht hier und heute. Deswegen der Geschäftsordnungsantrag, meiner Fraktion, die Vorlagen noch einmal in den Ausschuss zurücküberweisen. Wir würden dann formal dieses Papier auch in die Diskussion im Ausschuss einbringen wollen. Vielen Dank.
So, das war jetzt ein Geschäftsordnungsantrag und ich frage, gibt es dazu eine Gegenrede? Herr Aulep und Herr Mijatović. Herr Mijatović, egal, Aulep macht's.
Sie hat es doch beantragt, ist das sein Antrag?
Er ist bei Kasper Linke,
es sind beide
können.
Vielleicht treffe ich ja einige deiner Argumente. Ich würde das ablehnen wollen, weil meiner Meinung nach die Kompromisslage, die im Moment zur Abstimmung steht, hier der gemeinsame Antrag vieler Fraktionen im Hause, eine mögliche Grundlage der gemeinsamen Zusammenarbeit darstellt. Und meiner Meinung nach ist das eine hervorragende Grundlage, um auch auf dieser Basis im Sinne des heute offensichtlich bekannt gewordenen Papiers zu konkreteren Schritten zu kommen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ja auch mit dem Änderungsantrag der Linken durchaus ein Konkretisierungsvorschlag auf dem Tisch liegt, dem man heute schon zustimmen könnte. Meines Erachtens ist die vorliegende gemeinsame Erklärung verschiedener Fraktionen aber eine gute Grundlage, auf der sich beginnen lässt, und eine Konkretisierung im Ausschuss steht ohnehin aus, und da sollte dieses Papier dann Berücksichtigung finden, und dazu würde ich jetzt aufrufen, obwohl ich natürlich der Meinung bin, dass wir heute schon die Konkretisierung im Sinne unseres Antrages hier vornehmen sollten. Dankeschön.
Wir haben ja zwei Vorlagen. Herr Mijatović, wollen Sie noch was sagen?
Sehr geehrter Herr Vorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, ich stimme, und ich kann nicht glauben, dass diese Worte meine Lippen verlassen, den Worten von Simon Aulep zu. Wir brauchen an der Stelle den Beschluss heute. Wir sind seit Mai im Austausch, seit Mai zirkuliert der Vorschlag eines Papiers, alle Fraktionen im Übrigen, mit Ausnahme der extremen Rechten, sind aufgerufen gewesen, Input zu geben, Rückmeldungen zu geben zu diesem Papier. Das ist nicht so, dass wir Sie heute damit überfallen oder überraschen. Von daher würde ich darum bitten, dass wir diesen Einstieg nehmen und auch die Vorlagen, die in den letzten 3 Monaten uns erreicht haben. Dazu gehört Extinction Rebellion, dazu gehören die weitergehenden Maßnahmen, die die Linken dann am selben Tag mit auf die Vorlage genommen haben. Dazu gehört aber auch das Papier, das uns heute von Professor Hoffmann erreicht hat, in die Beratung, in den Umweltausschuss, in die Fraktionen mitzunehmen. Ich würde darum bitten, den Antrag der CDU an dieser Stelle abzulehnen, um heute hier den Sack zuzumachen. Wir machen den Einstieg und begegnen der Klimakrise hier in der Kommune ganz aktiv. Und ich sage das, weil ich daran glaube, dass meine Fraktion und auch andere Fraktionen, die SPD vorneweg, Andreas Ernst vorneweg, die Bock darauf haben, das zu machen. Und darum geht es, nehmen wir die Leute mit und lassen wir sie nicht liegen. Und die weiteren Diskussionen werden zeigen, was für Maßnahmen wir daraus machen. Bitte um Zustimmung zu dem gemeinsamen Antrag.
Geschäftsordnungsantrag, 2 Gegenreden. Ich lasse über den Geschäftsordnungsantrag abstimmen. Wer den Geschäftsordnungsantrag der CDU, die beiden Vorlagen, Tagesordnungspunkte 12 und 13, wieder zurück in den Ausschuss zu überweisen, zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Danke. Dann ist der Antrag bei Zustimmung der CDU bei 4 Personen der AfD, die 5. Person war nicht bei der Abstimmung anwesend, bei Zustimmung der FDP, Freien Wähler und Piraten und bei Ablehnung der Bündnis 90 Grünen, der SPD und der Kasseler Linken und der Stadtverordneten Hoppe und einer von der AfD, das ist der Herr Gerlach gewesen, und des Stadtverordneten Ernst, ist der Antrag auf Rücküberweisung in Ausschuss abgelehnt. Damit kommen wir jetzt, nachdem ich keine weiteren Wortmeldungen habe, zur Abstimmung. über die beiden Tagesordnungspunkte. Ich rufe zunächst auf zur Abstimmung den Tagesordnungspunkt 12. Das ist der geänderte gemeinsame Antrag der Koalition und der Kasseler Linken. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen. Enthaltungen. Dann ist der Antrag. Bei Zustimmung der Kasseler Linken, des Stadtverordneten Dr. Hoppe, war das eine Zustimmung des Stadtverordneten Berghaut, des Stadtverordneten Frau Kleul und des Stadtverordneten Ernst, der SPD-Fraktion, der Bündnis 90 Grünen, ist der Antrag angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13. Das ist der Antrag der Kasseler Linken, Klimakrisenkonzept Maßnahmenpaket. Wer dem Antrag zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Dann ist der Antrag. Enthaltungen? Frage ich auch noch Enthaltungen ab. Dann ist der Antrag. Eine Enthaltung? Dann ist der Antrag. Bei Zustimmung der Kasseler Linken, des Stadtverordneten Berghaut, des Stadtverordneten Dr. Hoppe, bei Ablehnung von drei Personen der Fraktion FDP, Freie Wähler, Piraten, der SPD-Fraktion, Bündnis 90 Grüne, der CDU-Fraktion und der AfD-Fraktion abgelehnt. Wir gehen jetzt zusammen in die bewirtschaftete Pause, etwas verspätet, knappe Stunde. Wir treffen uns wieder hier um 20 Uhr.